In einem Roman des Schriftstellers Oscar Wilde, des irischen Schriftstellers, findet sich einmal folgender Satz: Nichts kann die Seele heilen als die Sinne, so wie nichts die Sinne heilen kann als die Seele. Also die Sinne, unsere fünf Sinne, heilen unsere Seele und die Seele heilt die Sinne. Was diese zwei Sätze innerhalb des Romans bedeuten, das müssen Sie selber lesen. Aber ich möchte mal diesen ersten Teil mal an Anfang dieser Predigt stellen. Die Sinne heilen die Seele. Und da ist was dran. Wenn Sie zum Beispiel einen Waldspaziergang machen, dann werden unsere Sinne angesprochen. Die Augen sehen Licht und Farben. Die Ohren hören das Rauschen und die Vogelstimmen. Die Nase riecht etwas, den Geruch der Bäume oder alle möglichen anderen Gerüche, die es da gibt. Und wenn man so eine wilde Himbeere findet oder Brombeere, dann schmeckt der Wald auch ganz gut. Man kann auch die Pflanzen oder die Rinde der Bäume betasten. Oder wer mutig ist und nicht völlig zivilisatorisch eingeengt, der darf auch mal barfüßig im Moos herumlaufen. Und wir wissen heute, das hat heilende Wirkung. Die Sinne heilen die Seele. Schon eine Stunde im Wald reduziert den Blutdruck, reduziert den Stresspegel, es wird weniger Adrenalin ausgeschüttet. Das Immunsystem wird gestärkt. Eine US-amerikanische Forschergruppe hat in der Großstadt Toronto in Kanada verschiedene Stadtteile untersucht. Und man hat festgestellt, je grüner ein Stadtteil ist, also je mehr Büsche und Bäume und grüne Flächen es da gibt, desto weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes hatten die Bewohner. Also je grüner man lebt, ist also gut, dass wir in Berglen sind, ist schon mal ganz gut. Schon in den 80er Jahren fand man heraus, wenn man im Krankenhaus liegt und aus dem Fenster Bäume sieht oder Grün sieht oder Pflanzen, erholt man sich schneller und braucht weniger schmerzstillende Medikamente. Wir brauchen also nicht nur Waldkindergärten, sondern auch Waldkrankenhäuser, können also in Winnenden noch ein paar Pflanzen, ein paar Bäumle. Und nochmal zu den Waldspaziergängen. Eine koreanische Studie hat gezeigt, Waldspaziergänge erhöhen die Lungenkapazität und auch die Elastizität der Arterien. Und natürlich nimmt man auch ein bisschen ab. Ob man sofort sieht, ist eine andere Frage. Aber bei einer Stunde Waldspaziergang etwa 250 Kilokalorien. Also Wald macht alt, aber nicht vorzeitig, sondern eben später. Der Aufenthalt in der Natur ist also etwas Wunderbares. Und das liegt daran, dass die Lebewesen in der Natur selbst wunderbar sind. Und so gibt es in den letzten Jahrzehnten auch erstaunliche Entdeckungen, dass zum Beispiel Bäume im Wald untereinander kommunizieren. Wenn ein Baum von Schädlingen befallen wird oder ein Reh allzu sehr an ihm rumknabbert, dann sendet der einen Duftstoff aus und warnt die anderen Bäume, die dann unter Umständen Abwehrstoffe produzieren, die sie sozusagen in sich einlagern und so widerstandsfähiger werden. So scheinen Bäume also auch so eine Art soziale Wesen zu sein. Wenn die Wurzeln zweier Douglasien sich unterirdisch begegnen, dann kommt es oft vor, dass sie miteinander verschmelzen. Die beiden Bäume verbinden ihre Gefäßsysteme. Sie werden sozusagen ein Ehepaar, ein Fleisch. Und das sogar noch viel enger als bei uns Menschen. Wir können ja nicht zusammenwachsen, ist vielleicht auch besser so. Ja, aber die Bäume, die können das. Auf Costa Rica, in den Tropen dort, gibt es einen Baum, der heißt Tachigali versicolor. Der blüht nur einmal im Leben. Jetzt ist so, bei den Tropen ist das Blätterdach in der Regel ja geschlossen. Und ein Baum, der nur einmal blüht, also nur einmal Samen abwirft, wie kann der überhaupt überleben? Und dieser Baum macht das eben so, wenn er eben blüht und Samen ausstreut, dann stirbt er. Der Elternbaum stirbt, damit die Kinder in den Tropen plötzlich einen Platz haben, wo ein bisschen Licht ist. Also die Eltern machen sozusagen Platz für die Kinder. Das Sterben des Mutterbaumes dient den Kindern. Ist auch so ein bisschen so ein Gleichnis für Karfreitag. Ne? Jesus stirbt, damit wir leben dürfen. Also wunderbare Dinge, die so alles in der Natur abgehen. Ein Beispiel nenne ich noch, dann reicht's. So ein bisschen wie im Wald sieht's auch in unserem Darm aus. Und dort wimmelt es auch von Leben. Da gibt's zum Beispiel diese lebensnotwendigen Darmbakterien. Wenn's die nicht gäbe, dann würden wir alle nicht hier sitzen. Denn die zerlegen Bestandteile unserer Nahrung, die unser Körper sonst nicht zerlegen könnte. Und sie schützen uns vor feindlichen und krankmachenden Mikroorganismen. Deswegen müssen wir diese Tierchen auch gut behandeln. Hören wir mal, wie eines dieser Kolibakterien über sich selbst spricht. So ein bisschen ironisch jetzt. Von meinen 6 rotierenden Elektromotoren muss ich Ihnen unbedingt erzählen. Ich brauche diese dringend zu meiner Fortbewegung. Wie jeder technische Elektromotor, so besitzen auch wir einen Stator, einen Rotor und die nötigen Lager. Die Achse steht senkrecht auf der Membranoberfläche und ist zwischen 2 benachbarten Membranen in die Zellwand eingebaut. Die innere Membran bildet die nicht leitende Schicht eines Kondensators, der außen positiv und innen negativ aufgeladen ist. Die dabei entstehende Spannung hat den Wert von 0,2 Volt. Positiv geladene Teilchen fließen von außen nach innen durch die Motoren und treiben sie mit Hilfe elektrischer Kräfte an. Übrigens können meine Motoren vorwärts und rückwärts laufen wie eure Autos. Also wir merken, selbst so ein winziges Darmbakterium, das wir ja mit den Augen gar nicht sehen können, ist ein Meisterwerk. Man kann es nicht anders sagen. Unsere Welt ist insofern wirklich voller Wunder. Aber woher kommen diese Wunder? Sind sie entstanden durch einen Schöpfer, durch einen genialen Schaffer und Baumeister oder eben doch durch Zufall? Bis zum 18., 19. Jahrhundert war das völlig klar. Diese Welt ist so komplex und so vielfältig, da muss ein Schöpfer dahinter stehen. Im Mittelalter gab es die sogenannten 5 Gottesbeweise. Beweise ist eigentlich nicht richtig. Thomas von Aquin hat sie die 5 Wege genannt. Er wollte aufzeigen, dass unser Glaube nicht unvernünftig ist, dass wir nicht einfach irgendeinen Unsinn glauben. Und einer dieser Wege ist diese Frage, die auch in dem Schriftlesung so angedeutet wird am Schluss. Wie kommt es eigentlich, dass manche Tiere, die doch eigentlich gar nicht diese Intelligenz und diesen Verstand haben wie wir, doch häufig so vernünftig handeln? Woher weiß denn so ein Darmbakterium, was es in welcher Situation zu tun hat? Inzwischen hat man sogar herausgefunden, dass manche Bakterien untereinander kommunizieren. Wie geht das eigentlich, diese kleinen Dinger? Wer hat die denn programmiert? Wer hat ihnen denn das nötige Betriebssystem installiert und die Software? Im Mittelalter war klar, das kann nur ein Gott getan haben. Ein anderer sogenannter Gottesbeweis findet sich 1802 bei William Paley. Das ist der, vielleicht kennen Sie es auch, dieser Uhrenbeweis. So wie eine Uhr nicht von selbst entsteht, da können Sie lang warten, selbst wenn Sie alle notwendigen Teilchen auf einen Haufen schütten, da wird, glaube ich, keine Uhr draus werden. Ich glaube, da können Sie vielleicht auch 1 Milliarde Jahre warten. So wie die nicht von selbst entsteht, so kann doch auch die Welt und die Natur nicht von selbst entstanden sein. Also beide Gedanken von Thomas von Aquin, die Intelligenz bei Lebewesen, die teilweise ja gar kein Gehirn haben, dann das, dass wir doch aus unserer Erfahrung kennen, wo wirklich etwas Kompliziertes ist, das hat auch jemand gemacht. Diese beiden Gedanken finde ich auch heute noch überzeugend. Also mich stärkt das in meinem Glauben, wenn ich solche Gedankengänge höre. Ich erzähle auch den Konfirmanden immer wieder davon, jedes Jahr. Aber ich weiß natürlich, dass das viele heutzutage nicht mehr überzeugt. Denn mittlerweile ist etwas passiert bzw. entdeckt worden. Pierre Laplace, Astronom und Mathematiker, erlebte von 1749 bis 1827. Der stellte damals eine Theorie auf, wie unsere Planeten entstanden sind in unserem Sonnensystem. Und da wurde er dann von keinem Geringeren als Napoleon gefragt, ja, wo kommt denn in deiner Theorie der Entstehung der Planeten Gott vor? Da antwortete Laplace, Sire, ich habe diese Hypothese nicht nötig. Also Gott brauche ich nicht, um die Planetenentstehung zu erklären, das können wir vergessen. Wir merken, plötzlich ändert sich etwas. Man entdeckt viele Dinge, wo man merkt, da brauche ich doch gar keinen Gott zu. Und wenig später kam dann durch Charles Darwin die sogenannte Evolutionstheorie, die dann von vielen Forschern weiterentwickelt wurde und wo man dann eben jetzt sagt, ja, Lebewesen entwickeln sich, sie verändern sich, Leben entsteht, aber dazu braucht es eben keinen Schöpfer mehr. Das können wir heute erklären. Selektion und zufällige Mutation der Gene sind die entscheidenden Antriebsmotoren, dass Leben sich immer wieder weiterentwickelt und verändert. Also ein Schöpfergott oder alles nur Zufall? Und dieser Gedanke, dass alles nur Zufall ist, das sitzt ganz tief schon drin. Vor über einem Jahr sagte ein Drittklässler zu mir, als wir das Thema Schöpfung hatten, ist natürlich dumm, wenn einem das in diesem Thema gesagt wird, ja, Herr Ketting, das stimmt doch alles gar nicht, es war doch Zufall. Tja, da kann man eigentlich die ganze Reihe bleiben lassen. Ne? So hatte er das eben gelernt und da, von dem er das gelernt hat, war offensichtlich eine höhere Autorität als ich. Also kann der Herr Kettling viel schwätzen. Blicken wir mal in die Weite. Blicken wir mal in unser riesenhaftes Universum mit seinen Abermilliarden Galaxien, Sternen. In unserem Universum und damit auf unserer Erde gibt es 4 Grundkräfte. Das müssen Sie sich jetzt nicht alles merken. Die Gravitation, dann elektromagnetische Kraft oder elektromagnetische Wechselwirkung. Dann gibt es 2 Kräfte, die nur innerhalb eines Atoms wirken. Die schwache Kernkraft und die starke Kernkraft. Und letztlich sind diese 4 Kräfte verantwortlich für all das, für alle physikalischen Abläufe. Wäre die Schwerkraft, jetzt kann man fragen, wäre die Schwerkraft in unserem Weltall nur ein klein wenig stärker, dann gäbe es uns nicht. Wenn sie ein klein wenig stärker, gäbe es vielleicht noch Insekten, aber wie ich gelesen habe, hätten die dann Beine wie Nashörner, die Insekten. Zum Glück haben sie das nicht. Oder nehmen wir die starke Kernkraft. Wäre die starke Kernkraft etwas stärker, dann gäbe es im Universum kein Wasser. Und wäre sie noch stärker, bestünde das Weltall fast nur aus Eisen. Leben wäre nicht möglich. Wäre diese starke Kernkraft, die viele von uns gar nicht kennen, etwas schwächer, würde es keinen Kohlenstoff und keinen Sauerstoff geben. Oder wäre die schwache Kernkraft etwas schwächer oder etwas stärker, dann würde es keine Sterne, keine Sonne und damit auch keine Wärme und kein Licht geben und Leben damit auch nicht. Das waren jetzt nur 3 Beispiele von ganz, ganz vielen Beispielen, was die Physik in den letzten 100 Jahren herausgefunden hat. Es gibt eine Fülle von Dingen, die in unserem Universum ganz genau stimmen, dass es uns überhaupt gibt. Und die Physiker sprechen da von einer Feinabstimmung. Wir leben in einem fein abgestimmten Universum, so wie Spitzenköche sozusagen. Da muss halt wirklich, da kommt es drauf an, ob es nur eine kleine Prise Salz ist. Wenn es halt schon ein bisschen zu viel ist, dann ist es halt schon nicht mehr recht. Und es gibt also unzählige Punkte, die scheinbar zufällig in unserem Universum stimmen. Man kann das so ein Bild nehmen, stellen Sie sich vor, so ein Holzbrett und da sind 100 Schrauben reingeschraubt und die einen Schrauben sind tiefer drin, die anderen sind nur so ganz bisschen reingedreht und so, wenn man sich das so ein bisschen als Bild nimmt für unser Weltall, wenn man jetzt an einem dieser Schrauben ein bisschen dreht, dann gäbe es schon kein Leben mehr in diesem Universum. Jemand hat mal gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Weltall mit genau solchen Werten entsteht, dass Leben überhaupt möglich ist, ist geringer als 9-mal hintereinander 6 richtige im Lotto zu haben. Ist natürlich schwierig, das genau zu berechnen, aber es ist eigentlich unmöglich. Und die meisten Wissenschaftler erkennen das auch an. Das kann nicht einfach zufällig entstanden sein. Oder doch? Und für die Christen war das natürlich gleich, jawohl, jetzt seht das ja. Also doch ein Schöpfer. Das hat wieder viele Naturwissenschaftler geärgert. Meine Güte, wir forschen hier rum und entdecken womöglich noch einen Schöpfer, das kann nicht sein. Also hat man sich eine andere Erklärung überlegt. Und die im Augenblick gängigste Erklärung, die auch von durchaus eine ganze Reihe von Physikern vertreten wird, dass es eben nicht nur ein Weltall gibt, ein Universum, sondern ganz viele, Billionen, Trillionen von Weltalls gibt's. Und ist klar, wenn es mal mehrere Trillionen Weltalls gibt, dann kann natürlich schon zufällig mal eins entstanden sein, wo die Bedingungen so sind, dass Leben möglich ist. Aber es gibt dann letztlich keine Hinweise auf solche mehrere Weltalls. Der englische Philosoph Richard Swinburne sagt daher, it's crazy, es ist doch eigentlich verrückt, eine Trillionen Universen zu postulieren, um die Feinabstimmung unseres einen Universums zu erklären. Wenn doch das Postulat eines Gottes das ganz einfach erklären würde. Und er sagt weiter, um den Glauben an einen Schöpfergott zu vermeiden, dass das bloß nicht stimmt, fangen nun viele an, unendlich viele Universen zu postulieren, die man ja nicht beweisen kann. In diesem Jahr erschien ein interessantes Buch. Matthias Schleif heißt der Autor, kennt man nicht. Das Buch heißt Schöpfung, Zufall oder viele Universen? Fragezeichen. Ist eine Doktorarbeit vor 2 Jahren geschrieben, wurde veröffentlicht, weil diese Doktorarbeit auch von der Universität Münster mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Und dieser Matthias Schleif, das ist jetzt kein Glaubensbuch, sondern was er macht, allein durch logisch-wissenschaftliche Überlegungen kommt dieser Autor zum Schluss, die Annahme eines Schöpfergottes ist die wissenschaftlich beste Erklärung für unser Universum und damit auch für die Entstehung des Lebens. Also nur mit Überlegungen des Vernunft und der Logik kommt er zu diesem Schluss. Das ist in unserer heutigen Welt erstaunlich, denn es ist eigentlich für viele, war lange für die Naturwissenschaftlichen klar, also mit Gott können wir überhaupt nichts anfangen. Und die Theologie, die war auch immer in der Defensive und sagt, ja, die forschen da rum und wir können da eigentlich gar nichts zu sagen. Was jetzt also wieder so ein bisschen auf den Tisch kommt, dass die Annahme eines Schöpfers auch aus wissenschaftlichen Gründen vernünftig ist, das weiß die Bibel ja schon seit 3000 Jahren. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich muss sagen, ich finde das auch befreiend. In einer Zeit, wo der christliche Glaube gerade in Europa immer wieder unter Beschuss steht, als veraltet, als unwissenschaftlich gilt, können wir doch selbstbewusst sagen, unser Glaube an einen Schöpfergott ist keineswegs unvernünftig. Ja, es erklärt sogar manches besser, als wenn man nicht annimmt, dass es ihn gibt und wenn man sagt, es ist alles nur Zufall. Was bedeutet dieser Glaube an einen Schöpfer nun konkret für uns? Nun, es bedeutet, wir sind eben nicht nur Zufall, sondern hinter unserem Leben steht eben dieser Schöpfer. Und was das bedeutet, eigentlich ist das jetzt Thema der Predigt, das war jetzt eher so ein bisschen so ein Vortrag, aber ich rede jetzt nicht weiter, sondern was das konkret bedeutet, das singen wir jetzt am besten. Und ich finde, das ist schön in dem Lied, meinem Gott gehört die Welt. Da wird das wunderbar ausgedrückt, was das konkret bedeutet, dass es diesen Schöpfer gibt. Lied 408, die 6 Strophen.